Toll, dass wir weitermachen dürfen mit dem Abraham oder mit dem Abram. Ich habe geschaut, was steht eigentlich im Koran über den Abraham, weil nicht nur für uns ist der Abraham wichtig, sondern auch für alle Moslems. Und es ist ganz spannend, was im Koran steht über Abraham. Dort steht nämlich, erzähle, was in diesem Buch über Abraham steht. Er war ein Mann der Wahrheit, ein Prophet. Also wir merken so, da ist der Abraham ein wichtiger Mann, nicht irgendjemand. Und wir lesen 69 Mal im Koran vom Abraham. Also immer wieder wird berichtet vom Abraham. Und es heißt dann auch in einem anderen Vers, in der anderen Sura heißt es, Abraham war in der Tat ein Vorbild an Tugend, gehorsam gegen Allah, aufrecht, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Also wirklich ein Vorbild. Ein Vorbild an Tugend, also braver Mann, würden wir sagen, ein Prophet. Und jetzt haben wir angeschaut, dass Gott dem Abraham 7 Sachen versprochen hat, ein siebenfacher Segen, 7 Verheißungen hat er ihm gegeben. Und eine Verheißung war auch, dass Gott gesagt hat, hey, du bist jetzt da in Ur berühmt, aber du gehst jetzt weg, du bist so ein Umherzüchter, ein Nomad, ein Viehzüchter, nur so berühmt, aber ich schaue, dass du wieder berühmt wirst, dass dein Name gross wird. Und wir merken, es ist so passiert, Gott hat sein Versprechen eingehalten. Der Abraham gehört zu den VIPs vom Koran, aber auch von der Bibel. In der Bibel steht der Name von Abraham 280 Mal. Also fast 300 Mal liest man vom Abraham. Es zieht sich durch vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Auch im Neuen Testament lesen wir 80 Mal vom Abraham. Und der Abraham im Neuen Testament hat noch besondere Ehrentitel. Im Römer 4 heißt es, Abraham, er ist der Vater vom Glauben. Also der Paulus sagt uns, der Abraham ist nicht irgendjemand, nicht irgendjemand, der einfach mal an Gott gelobt hat, sondern er ist quasi der Prototyp, der Erste, der es richtig gecheckt hat, wer eigentlich der Gott ist. Oder der Erste, vielleicht habe ich jetzt viel gesehen, auf jeden Fall, aber jetzt der Prototyp vom Glauben, der Vater vom Glauben. Nach der Sintflut ist er der Erste quasi wieder gsi, der auf Gott gelost hat, der hat wollen, mit ihm unterwegs sein. Stimmt auch nicht ganz, aber auf jeden Fall, er sieht der Abraham, der Vater vom Glauben. Hätte können sagen, der Noah oder der Henoch, aber Paulus ist irgendwie wichtig zu sagen, der Abraham, der ist ganz ein besonderer Mann, der Vater vom Glauben. Und dann gibt es im Hebräerbrief ja ein ganzes Kapitel, wo Luther Glaubenshelden erwähnt wird, Luther vorbildliche Leute, die an Gott geglaubt haben, die werden uns als Vorbild her. Abraham und seine Frau Sarah, über die wird am meisten erzählt. Also da gibt es am meisten Vers, über die wird am meisten erzählt, dass man könnte sagen, sie sind quasi die Helden der Glaubenshelden in diesem Kapitel. Und darum ist es schon spannend, das Leben von Abraham ein bisschen anzuschauen, zu schauen, was hat er eigentlich gemacht oder wie hat er gelebt, wie hat sich denn der Glauben im Alltag ausgewirkt. Und wir dürfen darum sehr gerne eine Bibel nehmen, die finden ihr unter den Stühlen und dürfen dort aufschlagen, ganz weit vorne, 1. Buch Mose, das erste Buch von der Bibel, auf der Seite 8. Dort lesen wir im 1. Buch Mose, im 12. Kapitel, die Verse 10 bis 20. Dort heißt im 1. Buch Mose, Abraham und Sarai in Ägypten bewahrt. Damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hatte. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte ihn der Herr mit einer schweren Krankheit, ihn und alle anderen in seinem Palast. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte zu ihm, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir. Nimm sie und geh. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze bringen. Also wir erinnern uns, der Koran sagt, er war ein Mann der Wahrheit, ein Prophet. Also mindestens in dieser Geschichte merken wir, gell, so ein Mann der Halbwahrheit. Spannend ist dann auch, wenn man schaut, wo über was erzählt der Koran vom Abraham. Und es gibt ja zwei so ähnliche Geschichten, wo man merkt, ja, der Abraham hat ein bisschen beschissen, hat ein bisschen betrogen. Und die beiden Geschichten, die sind ausklammert. Also die finden wir nicht im Koran, über die Geschichten lesen wir jetzt nichts. Die sind, weiß auch nicht, vielleicht bewusst auch weggelassen worden, weil sie eben sagen, der Abraham ist wirklich ein Vorbild. Und ich finde es total spannend an der Bibel, dass sie uns auch gerade so Geschichten erzählt, dass sie eben nicht nur sagt, hey, der Abraham ist voll der Held, sondern ganz offen und ehrlich auch erzählt, dass er dunkle Seiten hatte, dass er Seiten hatte, wo er nur so Gott vertraut hat. Total spannend, dass der so ehrlich uns präsentiert wird. Wie hat das alles angefangen? Wir haben das letzte Mal gemerkt, das heißt, ganz am Anfang, sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Also nach einer langen, langen Wanderung, von quasi von Irak bis auf Israel, ist der Abraham angekommen und Gott hat dem Abraham gesagt, hey, da bist du goldrichtig, deine Reise ist das Ende. Du bist angekommen, das ist das verheißene, versprochene Land, genau das Land will ich dir und deinen Nachkommen geben. Das ist quasi das gelobte Land, das Land von der Verheißung. Ich weiß nicht, wie ihr das Land von der Verheißung euch vorstellen. Man denkt so an Schlaraffenland, man denkt so ein bisschen, gell, Milch und Honig fließt. Das ist unsere Vorstellung vom verheißenen Land, vom gelobten Land. Aber wir merken, der Abraham hat das ganz anders erlebt. Er ist dann ein bisschen südwärts gezogen. Und im Land von der Verheißung hat es zu dieser Zeit gerade eine Hungersnot gegeben. Eine Dürrekatastrophe. So wie vielleicht jetzt zum Teil in Afrika. Also eine ganz, ganz eine trockene Angelegenheit. Das heißt in am Anfang von unserem Text, damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Und man fragt sich schon, was ist das für ein Timing? Gott führt der Abraham in ein Land, wo es zu dieser Zeit gerade eine Hungersnot gibt. Ist es einfach jetzt Zufall gesehen oder Pech, schlechtes Timing, hat Gott einen Fehler gemacht? Und ich glaube, das sind Fragen, die wir uns alle auch immer wieder stellen. Fragen, die auch der Urs und Ursina beschäftigen. Ihre Geschichten habe ich erfunden, aber irgendwie haben sie gleich mit unserem Leben zu tun. Nämlich der Urs, er hat gemerkt, hey, Gott hat mich geführt. Er hat mir eine neue Arbeitsstelle geschenkt. Und am Anfang ist alles super gelaufen. Alle sind freundlich mit ihm. Seine Arbeit ist geschätzt worden. Der Urs ist richtig gern gearbeitet gegangen. Aber so nach einem Jahr, gell, hat es einen Wechsel gegeben. Sein Teamchef hat gewechselt. Und der neue Chef, dem hat man jetzt gerne nicht recht machen können. Obermühsam, allem hat er etwas auszusetzen gehabt. Alles kleinste, der kleinste Kommafehler, alles ist kritisiert worden. Und immer die Nörgelei und so. Und ihm hat die Arbeit überhaupt keine Freude mehr gemacht. Er hat sich gefühlt wie der letzte Schellenursli. Dabei ist er sich so sehr gewesen, hey, Gott hat mich daher geführt. Er hat mir die Arbeitsstelle geschenkt. Und er fragt sich, ja, habe ich etwas falsch verstanden? Habe ich denn nicht recht gelassen? Habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich vielleicht etwas verbockt und Gott bestraft mich? Und wieso bin ich plötzlich in so einer Bürowüste? Warum wird es plötzlich so staubtrocken da? Durch sie hat vor 5 Jahren geheiratet und Gott hat sie und ihren Mann zusammengeführt. Für sie beide ist völlig klar gewesen, hey, das muss Führung sein. Sie sind zur gleichen Zeit im gleichen Adonielager gewesen und haben die gleiche Kleingruppe betreut. Und also, sie haben wirklich gemerkt, hey, das hat jetzt Gott so zusammengestellt. Wir sind füreinander bestimmt, das ist Gottes Wille. Sie haben geheiratet, wunderschönes Fest gehabt und auch die ersten 5 Ehejahre sind wirklich Stock Himmel auf Erde gewesen, eine erfüllende Oasenzeit. Aber dann irgendwie ist der Oasensee versickert, so langsam, aber sicher. Niemand hat den Stöpsel gezogen, aber irgendwie ist einfach immer mehr Wasser ausgelaufen, versickert und ihre Ehe ist immer wie trockener geworden. Irgendwie haben sie sich einfach so ganz schleichend auseinandergelebt, bis sie sich schließlich einfach überhaupt nichts mehr zu sagen hatten. Und der Sine fragt sich auch, habe ich die Führung von Gott falsch verstanden? Habe ich den falschen Mann geheiratet? Warum haben wir so eine vorstrockene Ehe? Was ist los? Kennst du so Hungersnöte in deinem Leben auch? Plötzlich ist alles trocken und du fragst dich, hey, was habe ich denn falsch gemacht? Und in unserem Predigtext merken wir, hey, der Abraham, er hat gar nichts falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat auf Gott gelassen. Er ist in die Herzogen, die Gott willen hat. Und trotzdem ist er in die Hungersnot eingelaufen. Er hat sich von Gott führen lassen und ist direkt in die Dürrekatastrophe eingekommen. Sein verheißenes Land war gar kein fruchtbares Paradies, sondern eher so ein furchtbares Katastrophengebiet. Ein Gebiet, wo Tiere gestorben sind, wo Menschen gestorben sind, weil sie einfach verhungert haben. Und ist es vielleicht einfach eine Lüge, dass Gott uns von Oase zu Oase führt? Ist es vielleicht gar nicht wahr, dass Gott uns immer paradiesische Zustände schenkt? Stimmt es gar nicht? Und in dieser Geschichte merken wir, hey, Gott hat trotz allem einen Plan. Einen Wahnsinnsplan. Einen Plan, er sagt ja, in dir sollen gesegnet sein, alle kommenden Generationen und alle Völker. Er hat einen Plan, der mehrere Generationen umschließt und schlussendlich die ganze Welt. Ein unendlich grosser Plan. Es gehört zu Gottes Plan dazu. Die siebenfache Verheißung hat sich letztendlich dann in Jesus erfüllt und alle Völker sind durch Jesus gesegnet. Ein unglaublicher Plan, für uns unvorstellbar. Man kann nicht über mehrere Generationen und über alle Länder aus einen Plan haben. Und offenbar gehören zu dem Plan aber auch so Hungerszeiten, Herausforderungen und Schwierigkeiten dazu. Und wenn du vielleicht gerade so drinsteckst, gell, in einem trockenen Schulalltag oder Lehralltag oder wo du drin bist, dann heißt das, hey, vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht. Und du musst dich nicht verkopfen und fragen, ja, was habe ich falsch gemacht und wo habe ich es verbockt, sondern vielleicht bist du einfach genau am richtigen Platz und Gott hat trotz allem einen Plan. Er will vielleicht, dass du durch die Hungersnot näher zu ihm kommst, dass du lernst, ihm noch besser zu vertrauen. Vielleicht gehört genau das zu seinem Plan dazu. Und ein altes Ehepärchen hat mich gefragt, nach vielen Jahren, hey, wie haben die es geschafft, so lange zusammen zu bleiben? Und die Frau musste sich überlegen und dann gesagt, ja, weißt, wir sind in eine Zeit eingeboren, da hat man kaputte Sachen repariert, anstatt sie einfach wegzuschmeißen. Und mehr sind wir prägt von einer Wegwerfgesellschaft. Gell? Wir haben jene CD-Player, die nur funktionieren. Man bringt sie ins Mikro und sagt, ja, Entschuldigung, funktioniert nur, also weg damit. Man muss gar nicht diskutieren über Reparatur. Das ist ein Garantiefall, holt einen neuen, den alten schmeißen wir weg. Und wenn man entsorgen geht, gell? Es ist alles voll mit Elektroschrott. Es wird nichts mehr repariert. Man schmeißt es einfach weg, es lohnt sich nur. Und das prägt aber auch jetzt unser Denken. Wenn etwas nur funktioniert, funktioniert nur, dann schmeißen wir es halt weg. Leer funktioniert nur, dann brechen wir es halt ab. Und eine Studie zeigt, dass von Schweizer Testlehrlingen, also es sind Lehrlinge, die eine zweijährige Lehre macht, dass quasi im Durchschnitt brechen ein Viertel von allen brechen ab. Also drei Viertel hält durch und ein Viertel von allen Lehrlingen, die eine zweijährige Lehre machen, die brechen ab. Ganz krass ist es bei den Friseuren, ist anders da vorne, gell? Noch Friseurgewerbe und Schönheitspflege. 40% von allen, die so eine Friseurlehre anfangen, zweijährige, die brechen wieder ab. Und oft schon nach dem ersten Monat, weil sie merken, ah nein, also das ist gar nichts, ich breche ab. Oder im Gastgewerbe, Koch vielleicht, oder Fachfrau Bedienung, oder wie das heißt, gell, Servicefachfrau, brechen 35,6% ab. Also ganz, ganz eine hohe Quote, erschrecken, wie viele es abbrechen. Und natürlich ist es unfair, einfach nur den Lehrling die Schuld zu geben und zu sagen, ja, die sind Weicheier, die haben nichts durchlaufen bei der ersten Schwierigkeit davon. Ich bin überzeugt, es gibt auch ganz, ganz ekelhafte Lehrmeister, die den Lehrling selber wirklich schwer machen. Also das muss man auch sagen, gehört auch dazu. Aber es zeigt ein bisschen, dass, wie wir ticken. Wenn es schwierig wird, dann laufen wir am liebsten davon, schmeißen wir hin, brechen wir die Lehre ab. Und leider hat es der Abraham auch so ein bisschen so gemacht, der Abraham. Er ist dieser Schwierigkeit, dieser Hungersnot einfach ausgewichen. Gott hat ihm gesagt, hey, das Land, Kanaan, das ist das Land von der Verheißung. Und trotzdem ist er dann nach Ägypten gezogen. Ägypten hat für ihn viel mehr ausgesagt als Paradies, weil er hat schon gewusst, Ägypten ist berühmt als Kornkammer vom Orient. Es ist richtig viel gewachsen, weil in Ägypten fließt der Nil, wir sind der grosse Fluss, kommt von tief unten rauf von Afrika, hat immer Wasser und dort wächst wirklich etwas. In Kanaan, da, das ist eher ein bisschen trockene Angelegenheit, gell? Weil wenn es dort nicht regnet, dann wächst da nichts. Und wenn es längere Zeit nicht regnet, wächst schon gar nichts mehr. Und der Abraham hat gedacht, hey, komm, lass uns nach Ägypten gehen, dort wächst etwas, dort kann man auch getauchen gehen im Meer und so. Nein, hätte er nicht wollen, aber er hat gewusst, hey, das ist wirklich ein tolles Land, dort wächst etwas, dort überleben wir. Und so rein menschlich sagen, muss man schon sagen, hey, er hat eigentlich schon gecheckt, das war eine gute Wahl gewesen, eigentlich so rein menschlich, Aber auf der anderen Seite merkt man auch, er hat eigentlich dieser Verheißung, dem Segen, den Gott versprochen hat, hat er den Rücken zugetragen. Ausgerechnet er, der Vater vom Glauben, der Glaubensheld. Gott sagt ihm, hey, das ist das versprochene Land, das Land von der Verheißung. Und der Abraham sagt, danke Gott, ich ziehe euch weiter. Danke, danke, ich habe es gesagt, ich ziehe euch lieber weiter. Schön, danke für das Geschenk, aber ich ziehe euch weiter. Und offenbar hat der Abraham Gott nicht zutraut, dass er einfach Regen schicken könnte. Also er könnte das wieder einfach wenden, dass wieder etwas wachsen könnte. Und ganz klar, ich kann mich voll und ganz mit dem Abraham identifizieren. Also ich hätte es wahrscheinlich genau gleich gemacht. Was will man machen, gell, wenn die ganze Sippe am Verhungern ist? Da braucht schon ganz viel Gottvertrauen, um zu sagen, nein, Gott hat versprochen, das ist das Land, da bin ich, da bleibe ich. Das ist wirklich ganz, ganz eine schwierige Situation. Und wir wissen auch nicht, hat der Abraham vielleicht auch Gott um Rat gefragt. Vielleicht hat er Gott gefragt, Gott, was soll ich tun? Da finden wir nichts mehr zum Essen. Was soll ich machen? Und Gott hat ihm vielleicht nicht geantwortet, hat Gott vielleicht nicht verstanden. Und vielleicht hat er auch Zweifel gekriegt. Er denkt, ja, aber vielleicht ist das alles nur eine Einbildung. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht habe ich Gott falsch verstanden. Vielleicht bin ich am falschen Ort. Er hat vielleicht will sagen, Ägypten ist das Land der Verheißung. Ich habe es nur nicht gecheckt. Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich mit Taschen, vielleicht hat seine Frau Druck gemacht. Sagt, aber bitte, kannst du ja eins und eins zusammenzählen. Da wächst nichts. Du musst nicht noch lange überlegen mit dem Gott. Jetzt komm, packen wir und gehen. Sei nicht so stur. Lass uns doch einfach wegziehen. Auf jeden Fall sind sie dieser Schwierigkeit aus dem Weg gegangen und sind dadurch in neue Schwierigkeiten geraten. Wenn du schon gelesen hast, heißt, denn als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Also, eigentlich eine komische Geschichte, gell? Weil wir wissen, Sarai ist schon um die 65 gewesen, also im Rentenalter. Gell? Und wir können uns nicht vorstellen, dass die Ägypter jetzt so scharf sind und sagen, hey, wow, so eine schöne Frau. Und denkst du, 65, okay, wenn sie 20 wäre, könnten wir es irgendwie nachvollziehen. Aber sie muss wirklich ganz, ganz besonders hübsch sein. Schade, haben wir keine Foto von ihr, weil ihr Name heißt so viel wie die Fürstliche. Also wirklich so ein bisschen wie eine Prinzessin. Vielleicht hat sie früher mal die Misswahl gewonnen in Ur, Misswahl, Miss Orient oder so. Und in Ägypten ist sie auf jeden Fall aufgefallen, weil aber sie ist keine Ägypterin gewesen. Sie war ein bisschen ein anderer Schlag, halt ein bisschen eine besondere Frau, so orientalisch, asiatisch, gell, geht schon nicht ein bisschen ein. Und sie war nie schwanger gewesen, hat gar keine Schwangerschaftsstreifen gehabt. Und nach dieser Hungersnot, nach dieser langen Wanderung, auch kein Hüftgold mehr. Also wirklich, der Abraham hat schon gedacht, oh, das wird gefährlich. Nebenbei gesehen, einfach für alle, die ja, Partner mal sind, eine überdurchschnittlich schöne Frau bringt euch nur Ärger. Aber der Abraham hat schon gemerkt, oh, das kann wirklich Ärger geben. Und er hat Angst gehabt, hey, Ägypter, wenn sie die Frau sagen, bringen sie mich um, weil sie wollen die Frau haben. Weil offenbar ist es für die Ägypter nicht möglich sein, eine verheiratete Frau. Einfach zu heiraten, das war für sie ein Tabu, das ist gerne gegangen. Das hätte man nicht anlangen dürfen. Ehebruch war für sie total verwerflich, total daneben. Mord anscheinend, gell? Ja, das ist ein weniger schlimm. Dann bringen wir ihn um, dann kann man die Frau ja heiraten. Man merkt, bei uns ist es gerade umgekehrt. Bei uns ist es eher so, dass man sagt, ja, Ehebruch, ja, das ist halt, ja, passiert halt, gell? Aber jemanden umzubringen, das geht gerne nicht. Ja, und anstatt umzukehren, gell? Wenn du merkst, oh, ich glaube, es könnte noch Schwierigkeiten geben, es könnte Ärger geben, gell? Sie stand an der Grenze, merken, es könnte dumm gehen. Anstatt umzukehren und zu sagen, okay, ich glaube, Gott will uns wirklich nicht da haben. Anstatt umzukehren, hat der Abraham ganz tief in die Trickkiste eingegriffen und hat der Sarai den Auftrag gegeben und gesagt, sag einfach, du seist meine Schwester. Du seist meine Schwester und dann passiert uns schon nichts. Dann kommt es schon gut, dann lassen sie mich nämlich am Leben. Und in der Bibel lesen wir tatsächlich, der Abraham hat seine Halbschwester geheiratet. Also ist nicht ganz gelogen, weil er hat den Trick dann noch zweimal vorgenommen, hat den Trick ein zweites Mal gebraucht und hat dann dem König erklärt, dem König Abimelech, hat er erklärt, wie sie verwandt sind. Ein paar Kapitel später heißt es dann, auch ist sie wahrhaftig meine Schwester. denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist meine Frau, und so ist sie meine Frau geworden. Also furchtbar kompliziert. Er sagt, hey, wir haben den gleichen Vater, aber unsere Mütter sind andere. Also sie ist meine Halbschwester. Aber merken Sie, für einen Mann von der Wahrheit passt die Halbwahrheit wirklich nicht so ganz zusammen. Und es ist dann wirklich so gekommen, wie er das befürchtet hätte, Abraham. Wir lesen in 1. Mose 12, in Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hatte. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Also wirklich, worst case ist passiert, schlimmste, was man sich hätte können vorstellen. Ausgerechnet der Pharao wird aufmerksam auf seine Frau und holt sie zu sich. Und mit dem Pharao, gell, mit dem hättest du nicht können anlegen, das ist klar gewesen, das kommt nicht gut. Also das ist eine Nummer zu gross für den Abraham. Und so ist sie plötzlich einfach in dem Harem gewesen vom Pharao. Und auch damit ist schon klar gewesen, hat er andere sagen, wo Gott gesagt hat, hey, ich führe dich in ein Land. Schon das, gell? Es ist mir nur mit dem Land. Der andere sagen, ich schenke dir viele Nachkommen, ist in Gefahr, weil ja, wie willst du Nachkommen kriegen, wenn deine Frau im Harem hockt vom Pharao? Also die zweite Verheißung ist ja da in Gefahr gewesen. Wir merken, sie sind ein Problem Hungersnot ausgewichen und sind schlussendlich noch in größere Schwierigkeiten gekommen. Und in Sprüche 10, 17 heißt es, wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben, wer aber aus der Schule läuft, gerät auf ihre Wege. Also wenn du Schwierigkeiten einfach immer aus dem Weg gehst, kann es sein, dass du auf ihr Weg kommst. Könnte es sein, dass Schwierigkeiten, wo du drin steckst, vielleicht einfach zu Gottes Plan gehören, dass es Gottes Schule ist, wo er dir etwas beibringen möchte. Und logisch, man kann die Schule schwänzen, kann man machen. Und vielleicht merkt es auch niemand. Man muss nicht in Gottes Schule bleiben. Man kann Schwierigkeiten einfach links liegen lassen und davor laufen. Aber wir merken es oft, kommen wir dann wirklich auf ihren Weg. Wie das passiert ist beim Abraham und der Sarai. Sie haben noch größere Probleme gekriegt. Und wir alle wissen auch, wenn wir die Schule immer schwänzen, also irgendwann fällt es auf und am Schluss musst du die Klasse wiederholen. Oder hast du keinen Abschluss, musst du vielleicht noch eine extra Runde drehen. Also es ist keine gute Strategie, um die Schule zu schwänzen. Das kommt oft nicht gut. Und die kleine Geschichte wirft irgendwie auch ein ganz komisches Licht auf das Ehepaar. Sie sind mit dran geheiratet gewesen. Und mir ist schon klar, wir konnten das nicht vergleichen mit heute. Es war ganz ein anderes Denken gewesen, so patriarchalisch und so. Gell? Es war eine andere Zeit gewesen, ein anderes Denken. Aber für mich klingt die Geschichte sehr stark danach. Hey, Abraham ist vor allem darum gegangen, seine eigene Haut zu retten. Was mit der Sarah passiert, ja, ich glaube, da hat er sich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Er hat gesagt, denkt, Hauptsache, man bringt mich nicht um. Lügt du und so, gell? Hauptsache, ich komme nicht um, Hauptsache, mich schlagt man nicht tot. Und ich glaube, was mit ihr könnte passieren, ich glaube, da hat er sich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ja, Hauptsache, mir geht es gut, Hauptsache, ich bleibe am Leben. Wir merken so ein bisschen einen Ego-Trip. Man fragt sich, ja, wo bleibt da eigentlich der Kavalier, wo bleibt da der edle Ritter? Und der Paulus, der lange Zeit Single war, ergibt den Ehemännern eigentlich ganz einen umgekehrten Tipp. Schade, hat der Abraham das noch nicht gewusst. Im Epheserbrief heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Also der Paulus sagt, hey, eigentlich umgekehrt, wir Männer sollen für unsere Frauen ein Opfer bringen. In der Not sollen wir uns sogar für sie aufopfern, so wie Jesus das gemacht hat. Er hat sein Leben hergegeben für uns, damit wir ein ewiges Leben kriegen. Aber umgekehrt, die Frau opfern, damit es uns gut geht, das geht gar nicht. Und die Frage ist ja, wie ist das, wie verstehen wir den Vers? Sind wir wirklich bereit, um ein Opfer zu bringen für unsere Frauen, auf etwas zu verzichten, auf eigene Vorteile, auf Bequemlichkeit? Und wo sind wir vielleicht manchmal als Männer auf dem Ego-Trip? Und tragisch finde ich auch, dass sie das nicht zusammen haben können angehen, die ganze Schwierigkeit. Weil es scheint einfach so, gell, der Abraham befiehlt, er sagt, Sarah, du siehst mir die Frage, gell? Du bist meine Schwester. Und es scheint so, dass sie einfach zu allem Ja und Amen sagt. Sie sagt, okay, ja, machen wir. Okay, machen wir. Und so ähnlich steht es ja im 1. Petrusbrief, der heißt nämlich, Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Also absolut vorbildlich. Ich glaube, das bezieht sich vor allem darauf, dass da Sarah einfach mit dem Abraham mitgegangen ist in das verheißene Land. Weil sie hat ja genauso viel müssen aufgeben wie er. Vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht war es für sie noch wichtiger gewesen, gell, das Haus zu haben mit einer gescheiten Kohle und so. Und sie hat das alles aufgegeben und sie hat darauf vertraut, dass ihre Mann da eine gute Entscheidung getroffen hat. Sie hat keine Begegnung mit dem Gott. Sie hat nur gehört, erzählen, der Abraham, mein Mann, sagt mir, hey, der Gott ist mir begegnet und er sagt, gang. Und sie hat es nicht erlebt. Ich glaube, sie hat Gott nicht gehört, sondern er. Und trotzdem hat sie die Entscheidung mitgetreten. Sie denkt, okay, gut, dem Abraham, mein Vertrauen, mein Mann, wenn er sagt, ich habe Begegnung mit Gott, dann stimmt das und dann komme ich mit und dann gehen wir miteinander. Gott sagt, gang. Und der Abraham sagt, gang und okay, ich gehe mit. Aber in dieser Geschichte, die wir da lesen, denke ich, wäre es besser gewesen, wenn sie da nicht auf den Abraham gelost hätte. Weil schließlich sollte man mehr auf Gott hören als auf diese Männer, als auf irgendwelche Menschen. Und ich glaube, es wäre ganz, ganz eine gute Hilfe und Ergänzung für den Abraham, wenn sie da ein Veto eingelegt hätte, wenn sie gesagt hätte, hey Abraham, meinst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, so eine Lügengeschichte aufzutischen? Kann dich dein Gott nicht einfach so beschützen? Meinst du wirklich, ist es eine gute Idee? Und spannend ist, viele Jahre später, wir merken, gell, steht in dem Vers, hey, sie hat ihn Herr genannt, hat ihm gehorcht. Viele Jahre später gibt es ja eine Geschichte mit der Hagar und dem Ismael. Und dort ist sie die, die Abraham Befehl erteilt und sagt, Abraham, so geht es nun weiter, die Hagar und der Ismael, die wollen weg. Und zwar sofort. Und der Abraham findet es gerne eine gute Idee. Er sagt, ja, also, es geht so gerne nicht, ich bin da der Chef, weil du hast mir nichts befehlen. Und dann kommt Gott selber und sagt, hey, lass auf deine Frau. Was sie sieht, ist genau das Richtige. Mach das. Mach das, was deine Frau sieht. Aber da bei dieser Geschichte, es tönt so, wie sie einfach zu allem Ja und Amen gesehen hat. Und ich denke, je länger mehr, hey, Gottes Idee von der Ehe ist, hat man ergänzt sich gegenseitig und probiert zusammen durch so Schwierigkeiten zu gehen. Zusammen zu überlegen, ja, was ist jetzt dran, was ist jetzt richtig. Zusammen zu beten und zusammen zu überlegen, was will eigentlich Gott und wo gehen wir vielleicht auch einen falschen Weg. Für Ego-Trips und Alleingänge gibt es da kaum Platz. Und ich merke, wir Männer, wir haben es manchmal einfach nötig, dass unsere Frauen uns korrigieren, uns sogar warnen. Aber ich merke selber, hey, das fällt mir gar nicht so leicht, das fällt mir gar nicht schwer, weil in der Sommerferien meine Frau mich korrigiert. Ich als unser Sparfuchs, gell, unsere Mutter gesagt, hey, wir würden gerne auf Domodossola gehen, shoppen. Ich meine, vom Wallis ist es nicht weit, gell, kann man auf Domodossola, auf Italien gehen, shoppen und so. Gell. Dort hat es Kleiderläden, man kann dort irgendetwas anschauen, man kann dort kaufen, man kann eine Pizza essen, man kann eine Glasse schlecken. Und ich denke, ja, okay, wir kaufen uns ein Sparbillett. Es gibt von der SBB also ein Billett, gell, wenn du an einer Randzeit fährst, dann kannst du zum halben Preis fahren oder so. Ich habe so ein Sparbillett organisiert. Aber der einzige Haken an dem blöden Sparbillett ist, du musst wirklich genau den Zug nehmen, der auf dem Billett steht. Du hast nur das Recht, mit dem Zug zu fahren, der auf dem Billett steht. Also kannst du nicht einfach sagen, ja, ist ja egal, wenn ich gehe, sondern nein, du musst genau den Zug nehmen, weil eben vielleicht genau in dem Zug weniger Leute hocken. Und die wollen natürlich den Zug frei behalten. Und ich habe schon gewusst, die Matterhorn-Gotthard-Bahn, die man zuerst brauchen muss, die haben oft Verspätung. Und dann, gell, wenn du eine Verspätung hast und verpasst den Zug, dann hast du vielleicht Probleme mit dem anderen Kondukteur. Er sagt dann, ja, Entschuldigung, das Billett gilt nicht. Also, du bist zu spät oder sind im falschen Zug. Und ich denke, ja, es gibt so wenig Kondukteure und so wenig Kontrolle bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn, kommen wir nehmen einen Zug früher. Und wenn dann ein Kondukteur kommt, dann schon denkt, kann ja immer noch auf dumm spielen, so, ah, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Ah, was, der falsche Zug? Ah, ja so. Also, alle, ich bin ein guter Schauspieler, gell, und denke, ja, kann ich immer noch auf dumm machen und so, gell, auf unwissend. Aber meine Frau hat mir gesagt, hey, das finde ich total daneben. Was willst du machen? Du willst lügen oder was? Was soll das? Das kannst du nicht machen. Und ich denke, Mann, wie kann man so kleinlich sein, so pingelig? Das ist ja päpstlicher als der Papst, ist ja egal, in welchen Zug ist der Einstieg. Also wirklich, wie kann man, das hat mich genervt. Schon war ich spät gewesen. Aber nach einer Nacht schaffen, ich musste erkennen, hey, die hat eigentlich recht. Das ist wirklich keine gute Idee. Das ist wirklich so eine Halbwahrheit, gell? Ja, man hätte ja schon ein Billett, aber es passt nicht für die Zeit. Ich merke, hey, das ist überhaupt daneben. Und es ist auch kein gutes Vorbild für unser Kind. Was sollen denn die lernen? Lernen Schauspieler oder was? Ah, was? Habe ich nicht gewusst. Und nachher habe ich dann erfahren, hey, eigentlich muss man gerne keine Angst haben, wenn man mal verspätet ist, weil man kann dann zum Bahnhofschalter gehen, gell, und die tun einem dann einen Stempel aufs Bild und sagen, jawohl, der Zug hat Verspätung gehabt, du kannst nichts dafür, du darfst mit dem nächsten Zug gleich weiterreisen. Und ich gemerkt, hey, manchmal braucht es einfach Korrektur. Und wie gut, wenn jemand hast, der dir sagt, hey, Mann, ist das wirklich eine gute Idee? Ist das wirklich dran? Ist das wirklich richtig, was du da gerade machst? Und es ist einfach so gut, so eine Ergänzung zu haben. Natürlich, gell, geht es nicht darum, zu jeder Kleinigkeit rumzunörgeln und allem etwas auszusetzen haben. Das hilft niemandem etwas. Aber manchmal, wenn wir merken, hey, das ist einfach nicht recht, ist es gut, um einfach da korrigierend einzugreifen. Eigentlich erwarten wir denn in dieser Geschichte ja vom Abraham, dass er bestraft wird, dass Gott sagt, also, du bist davon gelaufen, hast verheißen ein Land verloren, hast gelogen, deine Frau quasi billig verkauft, das geht dir gar nicht, du wirst jetzt krank oder irgendetwas. Aber wer krank wird, ist nicht der Abraham, sondern der Pharao wird krank. Obwohl eigentlich der Pharao und seine Leute, die haben ja gar nicht falsch gemacht. Im Guten, die das glaubt, gell, sind, denkt, ah, okay, ja, wenn es seine Schwester ist, ja, easy, ja, dann heirate ich doch die, nimm sie mal zu mir, ich schenke ihm noch einen Haufen Zeug und so. Also, das ist ja gar kein Problem. Also, kann man die ja heiraten. Und trotzdem ist er krank geworden. Und wir merken da, dass der Segen vom Abraham sich eigentlich in einen Fluch verwandelt hat. Gott hat ihm gesagt, hey, durch dich sollen alle Leute gesegnet werden. Und jetzt ist er davon gelaufen und hat angefangen zu lügen. Und der Segen verkehrt sich in einen Fluch. Für den Pharao wird es zum Fluch, dass er die Frau hat und durch die Frau wird er krank. Also es ist kein Segen, sondern ein Fluch. Und wenn wir aus Gottes Schule davonlaufen, kann es manchmal sein, dass es so Konsequenzen hat für andere. Dass es für andere unangenehm wird. Und schließlich verlässt dann der Abraham und seine Sippe Ägypten. Ganz spannend, der Pharao schickt noch einen Haufen Soldaten mit, um wirklich zu schauen, dass sie jetzt wirklich gehen. Also Gott braucht den Pharao, um die auf den richtigen Weg wieder zu bringen, zurück ins Land von der Verheißung. Ganz interessant. Und alle Geschenke, die der Pharao ihm gegeben hat, hat er noch behalten können. Die Frage ist ja, hat er das verdient eigentlich? Also nach dieser ganzen Geschichte, und wir denken, ja nein, das hat er nicht verdient. Aber genau so ist Gott, er ist einfach unglaublich gnädig und barmherzig. Und selbst dann, wenn wir davonlaufen, wenn wir uns selber in Schwierigkeiten bringen, ist er gnädig, er kann sogar auf unserem Mist Blumen wachsen lassen. Und daran erinnert uns auch das Abendmahl, wenn wir heute feiern, Gott ist so gnädig mit uns, dass er seinen Sohn Jesus für uns auf die Welt geschickt hat, dass Jesus für uns und unsere Schuld, für unsere Irrweg und für unser Davonlaufen gestorben ist. Wir dürfen in jeder Zeit um Vergebung bitten und dürfen wissen, er ist gern parat zu vergeben. Und die Frage ist dann quasi, gell, machen wir mal die am Schluss, die milchbüchliche Rechnung, hat es sich gelohnt für den Abraham, Gott davon zu laufen? Ist das eine gute Idee? Sagen, er ist ja noch belohnt worden. Gell? Die Leute im Nazireich, also die haben gesehen, also das Alte Testament ist sowieso ganz katastrophal. Und sie sehen, da finden wir alles so Viehzüchter- und Zuhältergeschichten. Sie unterstellen, also Hitler und seine Leute, gell, unterstellen Abraham und sagen, das hat er ganz bewusst gemacht. Er ist so wie ein Zuhälter, hat seine Frau verkauft, damit er reich wird. Also das ist gerade jetzt dicke Post. Sie denken genau so, hey, der hat das eiskalt berechnet und hat es so kalkuliert und hat es so durchgezogen. Aber das glaube ich nicht. Er hat auch wirklich Angst gehabt um sein Leben. Er hat irgendwie einen Trick gemacht. Und die Frage ist, hat es sich gelohnt für ihn? Weil man könnte sagen, ja, schließlich ist er reich beschenkt worden. Gell? Er hat einen Haufen Kamel und Esel und Klump und Sklavinnen bekommen. Aber wenn wir dann weiterlesen, merken wir, eines von diesen Geschenken ist Hagar gsi, die ägyptische Sklavin. Und durch das Geschenk ist später so viel Leid und Not in die Sippe gekommen. Leid, das bis heute andauert. Leid, das bis heute einfach ein Problem ist. Weil das Geschenk war der Anfang von dem Streit zwischen Israel und den Arabern. Also bis heute leidet man quasi unter dem Geschenk. Also wohlverstanden, das Geschenk war nicht das Problem. Hagar war überhaupt nicht das Problem, aber was Abraham Sippe mit ihr gemacht hat, das ist zu einem Riesenproblem geworden. Die Geschichte werden wir sehr auch nochmal anschauen. Wir merken, Gott ist gnädig. Er beschenkt uns, er ist gnädig, er vergibt uns, aber manchmal muss man Konsequenzen von unseren falschen Entscheidungen selber tragen. Also was sollen wir machen bei Schwierigkeiten? ich glaube, ganz wichtig und ganz mutmachend ist schon zu wissen, hey, du hast vielleicht gar nichts falsch gemacht. Und du darfst das annehmen. Ja, ich habe nichts falsch gemacht. Ich muss mich nicht verkopfen. Ich muss nicht suchen, ja, wo habe ich mal vielleicht etwas falsch gemacht und Gott bestraft mich. Sondern vielleicht gehört es einfach zu Gottes Plan dazu. Und dann ist es so wichtig, zum nicht davonlaufen, sondern zum weiterhin einfach mit Gott im Gespräch bleiben und ihm zu vertrauen, dass er schon Möglichkeiten hat, da die wieder rauszuführen. Weil Gott kann alles. Für ihn ist nichts unmöglich. Und ganz wichtig auch, probier auf deine Ehepartner zu hören und zusammen einfach einen guten Weg zu finden, um aus dieser Schwierigkeit rauszukommen. Ich möchte am Schluss mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte von Abraham. Danke, dass nicht nur Heldentaten in der Bibel stehen, sondern dass wir merken, hey, die sind Menschen wie wir. Menschen mit Schwächen, mit Fehlern. Danke für die Geschichte. Und danke, dass wir auch merken dürfen, dass du einen guten Plan hast, auch wenn wir es manchmal gerne nicht verstehen. Wenn wir nicht verstehen, warum wir in so einer Hungersnot sind, warum wir so in einer schwierigen Lage sind. Schenk uns dann ganz ein starkes Vertrauen auf dich. Schenk uns, dass wir dir nicht davonlaufen, sondern einfach merken dürfen, was dran ist. Danke, dass du uns führst. Und danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Auch wenn wir davonlaufen, bist du trotzdem gnädig und gern parat, um uns immer wieder vergeben. Amen.